Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Der Podcast des BMI mit aktuellen Trends und Informationen aus Einkauf, Logistik und Supply Chain Management. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert in Kooperation mit Schweizer Fachinformationen, der Plattform für professionelles Wissen. Wie Sie den Einkauf von Informationen optimieren, erfahren Sie auf schweizer-online.de im Bereich Services für Unternehmen. Wir hören uns.
Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Einkaufscommunity, herzlich willkommen zum BMI-Podcast Kaufkraft. Mein Name ist Florian Klemann, ich bin Professor für Supply Chain Management an der Hochschule München. Ich beschäftige mich dabei insbesondere mit der zukunftsorientierten Entwicklung des Einkaufs und freue mich, an dieser Stelle ausgewählte Experten und Expertinnen rund um die Transformation des Einkaufs begrüßen, befragen und mit ihnen diskutieren zu können. Heute haben wir dabei ein wahrhaftig elektrisierendes Thema, nämlich wie man den mittelständischen Einkauf vom reinen Kostenfokus zum Innovationspartner weiterentwickelt. Dazu haben wir mit Alexander Schmale, Einkaufsleiter der Kaiser Elektronik, jemanden zu Gast, der über seinen Karriereweg sagt: Für mich wäre nur Behörde schlimmer als Konzern. Da freuen wir uns doch auf weitere klare Statements im Verlauf des Podcasts. Herzlich willkommen, Alex.
Hallo Florian, grüße dich, ich freue mich auch.
Super, ja, ich habe es gerade schon angedeutet und ich glaube, mit dem Statement vorneweg kann es nur eine Richtung gehen, Thema Mittelstand. Aber, und das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Thema, wenn wir weg wollen und hin wollen zu einem Einkauf der Zukunft, eben weg vom Kostenfokus, Richtung Innovation, Richtung auf Augenhöhe. Und das in dem Fall, ich glaube, auch das passt zum Mittelstand, mit greifbaren Erfolgsgeschichten, nicht irgendwelchen Lösungsideen. Von daher freue ich mich sehr, dass du da bist. Stell dich gerne vor und wenn du willst, auch gleich deinen Arbeitgeber.
Ja, gerne. Ja, Alexander Schmale. Ich bin in allererster Linie, würde ich mich mal beschreiben, als Familienvater. Habe eine anderthalb Jahre alte Tochter, bin seit 3 Jahren glücklich verheiratet und wohnhaft im schönen Sauerland. Beruflich bin ich über 10 Jahre im Automotive-Zulieferer-Einkauf tätig gewesen und nun seit fast 5 Jahren bei der Firma Kaiser in der Funktion Leitung Einkauf. Seit Anfang diesen Jahres auch in der Leitung des Matrix-Einkaufs. Und ja, die Firma Kaiser kennen viele Hörerinnen und Hörer, vielleicht bewusst oder unbewusst. Wir sind seit 1904 am Markt als familiengeführtes Unternehmen und sind ja quasi der Inbegriff des Hidden Champion. Das heißt, wir machen die Unterputz- und Hohlwanddosen, die hinter den Schaltern sind. Das heißt also, in den meisten deutschen Haushalten und in der Dachregion, wenn die Leute mal hinter den Schalter schauen, werden sie eine Dose von uns in der Hand haben.
Also mit Kaiser Elektronik geht uns ein Licht auf, sozusagen.
Aber sind ein Teil, der dazu beiträgt. Aber dennoch gibt es viele weitere Elektroinstallationsprodukte und Systeme, die die Probleme unserer Kunden lösen. Das heißt, man kann am Ende des Tages wirklich sagen, der Erfolg von uns ist messbar an dem Erfolg unserer Kunden. Und daher ist das indirekt richtig, ja. Und wir sind an 4 Standorten unterwegs. Gibt es in Deutschland, wo der Muttersitz ist. Dann haben wir in der Schweiz, in Niederlande und Belgien noch einen Sitz jeweils. Und ja, absoluter Innovations- und Qualitätsführer. Das ist bei uns nicht nur eine Floskel, sondern das ist wirklich Teil der DNA.
Ja, und dann hoffentlich ist ja das, worüber wir heute sprechen, dann wird auch der Einkauf mit Innovationsausrichtung Teil eurer DNA. Aber vermutlich war es, als du vor gut 5 Jahren oder knapp 5 Jahren das Amt übernommen hast, war es wahrscheinlich noch nicht so. Von daher, nimm uns mal mit auf die Zeitreise, nimm uns mal mit in die Vergangenheit. Wie hast du den Einkauf vor 5 Jahren in etwa vorgefunden? Was waren so die Herausforderungen, die Themen, die den Einkauf beschäftigt haben, an denen du dann auch ansetzen wolltest?
Ja, also ja, vor gut 5 Jahren war der Einkauf sehr lokal autark unterwegs in den einzelnen Landesgesellschaften, als auch eine hybride Organisationsstruktur in den einzelnen Abteilungen dann eben. Und es gab aber schon, das habe ich in den ersten Gesprächen hier auch mit der Inhaberschaft, mit dem C-Level gemerkt, einen absoluten, man hat verstanden, dass die Wichtigkeit des Einkaufs auch da ist. Und dann haben natürlich externe Faktoren dazu geführt. Also ich sage mal, in den 5 Jahren, was ich da alles erlebt habe, das reicht auch für ein Berufsleben. Corona, wir hatten hier in der Region Flut. Wir sind hier direkt neben der A45 gesprengten Brücke, die jetzt wieder sich im Aufbau befindet. Klar, die Themen wie Ukraine-Krieg als auch Weltwirtschaftslage oder auch die Wirtschaftslage in Deutschland haben dann auch weiterhin dazu beigetragen, dass sich die Situation dann schon deutlich verändert hat, ja, verändern musste.
Das heißt aber, was waren dann die Treiber hier anzusetzen? Wo hast du gesagt, okay, da bringst du vielleicht auch deine eigene Philosophie mit? Ja, so Herausforderung links, Herausforderung rechts. Aber was waren so, sind so die Themen, wo du sagst, das ist mein Ding, das wollte ich auch mit reinbringen? Umgekehrt hast du gerade schon gesagt, so ein Stück weit gab es zumindest Backup aus der Unternehmensleitung. Also was waren dann die Initialzündungen zu sagen, okay, jetzt stellen wir den Einkauf wirklich nahezu komplett um oder auf neue Füße.
Ja, als ich meine Philosophie vorgestellt habe, haben wir natürlich auch für eine Roadmap entschieden, für einen Plan. Und das Ganze ist dann eben durch diese externen Faktoren alles doch schneller gekommen, als wir ursprünglich geplant und gedacht haben, weil eben die strategische Ausrichtung und den Einkauf resilient für die gesamte Kaiser-Gruppe auszurichten, einer der wichtigen Punkte war. Und durch eben schon Knappheiten in Corona, ja, sind Second-Source-Themen strategischer Natur auf den Tisch gekommen. Den Ball gilt es dann natürlich auch aufzunehmen, weil ansonsten wären wir sicherlich in dieser Zeit nicht immer lieferfähig gewesen. Und das ist etwas, wo ich heute auch mit Stolz sagen kann, das waren wir in der Gruppe. Sind immer und jederzeit lieferfähig gewesen. Das geht dann eben auch mit einem entsprechenden Partnermanagement einher, dass wir wirklich den Lieferanten nicht nur als zu melkendes Objekt sehen, sondern eben wirklich auch partnerschaftlich mit ihm an innovativen Qualitätsthemen und eben dann natürlich auch Belieferungsthemen arbeiten.
Ich hatte das initial so ein bisschen angedeutet, ne? Du hast gesagt, der Einkauf muss raus aus dem reinen Kostenfokus. Also ich unterstütze die Aussage total. Trotzdem tun sich da ja immer wieder auch Kolleginnen und Kollegen schwer, die schon insbesondere länger im Einkauf sind, sagen, ja, das ist halt das, was die Savings, an denen werden wir gemessen. Kannst du uns da, wie gesagt, noch so ein bisschen in deine Philosophie mitnehmen, zu sagen, wir brauchen auch Themen eben in Richtung Innovation oder um in Richtung Innovation wahrgenommen zu werden?
Ja, natürlich wäre es jetzt fatal zu sagen, dass der Preis für uns vollkommen irrelevant ist. Es ist immer ein Thema, was einen Einkäufer begleiten wird. Ja, es ist auch in der letzten Ausbaustufe, gehören auch entsprechende Negotiation Skills dazu, die in dem Portfolio eines strategischen Einkäufers verankert sein sollten. Aber klar, der Einkauf gerade im Mittelstand ist viel, viel mehr. Und ich habe das angerissen, wir wären nicht jederzeit lieferfähig gewesen, wenn wir nicht unser Risk Management entsprechend so aufgebaut hätten, dass wir starke Partner auch haben, ja, dass wir eben auch die Themen fokussiert haben, die am Ende des Tages zu einer gewissen Supply Chain Resilienz geführt haben. Das ist so weit gegangen, dass wir mit unseren Partnern auch geschaut haben in den Krisenzeiten. Als zum Beispiel hier die Flut war, sind viele von unseren Zulieferern im Metallbereich betroffen gewesen, wo wir einfach mit denen geschaut haben, was deren Zulieferer für Optionen haben oder auch welche anderen Zulieferer wir denen kurzfristig zur Verfügung stellen konnten, weil nicht jeder Zulieferer hat dann auch entsprechend den Einkaufs-Background und dann da schließt sich dann der Kreis, ja, dass man dann eben auch wirklich den Lieferanten mit an die Hand nimmt und mit ihm zusammen schaut, wo können wir ja unsere Versorgung sicherstellen, indem wir auch deine Supply Chain eingreifen und unterstützen.
Mhm. Blick mal ein bisschen dabei über den Tellerrand. Ja. Wie siehst du da, also die mittelständischen Kollegen aufgestellt oder was beobachtest du da, wo du sagst, ja, da ist dann doch der Fokus immer noch sehr stark auf, du hast es vorhin Melken genannt und sag ich mal, vielleicht eine flammende Rede in Anführungszeichen dagegen, du hattest es gerade mit dem Thema Partnerschaften ja schon ein Stück weit angedeutet, aber wie ist dein Außenblick auf die ganze Community, was den mittelständischen Einkauf angeht bei dem Thema?
Ja, also es ist ein Stück weit schon so, wenn man, ich habe vor einigen Monaten mal einen Vortrag von dem Rüdiger Grube, Chairman von Vodafone, gehört, wo er eben auch dann referenziert hat, dass der Tech-Pilot mal ausgewertet hat, was bei den großen Unternehmen unter 20% nur den Einkauf im Vorstand haben. Und das ist dann bei den großen Unternehmen, wo man ja eigentlich das, was du schön einleitend auch gesagt hast, was ja auch von dir immer wieder auch gepredigt wird, zu Recht, den Einkauf mitzunehmen, die Wichtigkeit der Supply Chain auch einzustreuen, das bricht sich dann natürlich in den Mittelstand auch runter. Also es ist so, es gibt sicherlich einige Unternehmen, die da auf einem ähnlichen Weg sind, wie wir es sind. Aber ich merke natürlich auch im BME-Netzwerk, im Austausch, im Diskurs, dass immer noch viele Unternehmen den Einkauf wirklich als Bestellerforderer sehen und dann auch in der Technik viele Verhandlungsthemen schon gemacht werden und eigentlich am Ende des Tages der Einkauf nur noch abwickelt und man weit von Advanced Purchasing entfernt ist, was für mich einfach Geld verbrennen ist. Und das haben wir auch versucht, hier entsprechend im Unternehmen den Leuten klarzumachen, weil auch da ist es natürlich so, dass nicht jeder am Ende des Tages mit offenen Armen da steht und sagt, Mensch, ich lasse mir was von meinem Hoheitsgebiet oder von meiner Spielwiese wegnehmen. Da kann man, natürlich muss man mit Argumenten kommen, da kann man nicht jeden beim ersten Mal abholen. Aber da sehe ich schon, dass der Einkauf immer noch die Möglichkeit hat, mehr Self-Marketing zu betreiben, weil an jedem produktiven Schritt, den wir im Unternehmen haben, gibt es eine Schnittmenge zum Einkauf. Und das muss man sich vor Augen führen. Das ist halt in Unternehmen nicht der Fall. Und wenn wir eine Einsparung erzielen, dann ist das eine effektive Steigerung im Gewinn- und Verlustbereich. Damit unterstützen wir den Unternehmensgewinn. Ja, und das ist das. Sales ist automatisch immer mit am Table, auch in den Lohnfunktionen. Ich glaube, dieses Bewusstsein, das muss in den Mittelstand auch noch mehr reingetragen werden. Da bin ich froh, dass ich zumindest einen Arbeitgeber habe, der es verstanden hat.
Mhm. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, dass man eben sowas nicht nur rein auf der Einkaufsebene innerhalb der Organisation schafft, sondern eben auch diese Verbindung, die du von Anfang an ja offensichtlich hergestellt hast, dann auch zur Unternehmensleitung zu kriegen. Jetzt wollen wir aber konkret werden, ne? Mittelstand, da packen wir an. Kannst uns gerne so ein bisschen das übergeordnete Konzept eurer Weiterentwicklung vorstellen. Hattest aber auch gesagt, du hast so ein paar Erfolgsgeschichten so für verschiedene Themen, wo du einfach sagst, das war essentiell bahnbrechend, ne, Thema Organisation, Thema Personal, auch Innovationsbeitrag und das Thema Lieferketten, was wir vorhin schon angerissen haben. Ne, und du hast gerade gesagt, man muss auch Self-Marketing betreiben. Von daher nutzt doch die Gelegenheit und mach für eure Organisation und deine Transformation ein bisschen Marketing.
Genau. Also wir haben uns natürlich dann auch einfach mal ein Overview verschafft, weil einfach Themen wie Sicherstellen der Lieferketten, wie sind wir auch aktiver Unterstützer unserer Innovationsführerschaft, die wir haben, und auch, na, es ist gerade kurz angerissen, das Thema Fachkräfte, wie kriege ich auch meine Manpower da entsprechend mit eingebunden? Und das sind so Dinge, wo wir gesagt haben, wir gehen in eine Matrix-Organisation für die Gruppe. Ja, wir wollen nicht restrukturieren, wir wollen synergetisieren. Das heißt, meine Mitarbeiter in den anderen Standorten, die einen entsprechenden Lead bei haben oder auch bei mir im Standort, sind nach deren Knowledge und dessen Skills aufgestellt, so dass wir eben halt wirklich auch Leute haben, die mitsprechen können, wenn es um Innovationsthemen geht, wenn es um Qualitätsthemen geht. Und eben auch die Aufrechterhaltung der Lieferkette. Das heißt, wie ich gerade angerissen habe, ich kann natürlich meinen Vorlieferanten nicht unterstützen bei seinen Metallzulieferern, wenn ich keine Ahnung von Metallen habe. Und das haben wir dann eben globaler gedacht, für die Gruppe gedacht, mit entsprechender Digitalisierung auch gematcht, so dass wir ein SRM-System eingeführt haben, über das dann eben auch remote von allen Standorten gearbeitet werden kann, eine Vertreterstruktur entsprechend sich daraus dann ableiten kann, dass die auch gelebt werden kann. Und ja, das sind die Dinge, die wir in der Organisationsform gemacht haben. Und Beispiele, wenn man es wirklich auch da mal im Tagesgeschäft sieht, wozu das führt, ist, wir haben im letzten Jahr die UP1 Unterputzdose auf den Markt gebracht. Das ist ein Produkt für jemanden, der jetzt Elektroinstallateur ist. Ist das, sagen wir mal so, wie wenn der neue Predator im Fußball rauskommt als Fußballschuh. Wir haben es geschafft, dass der, wir haben ein bisschen greifbar machen, aber wir haben es wirklich geschafft, dass der Installateur 25% mehr Platz in der Dose hat. 50% seiner Zeit einsparen kann, weil er nicht mehr gipsen muss, weil wir Klemmringrippen an der Dose haben. Und dazu braucht man ein gutes Partnernetzwerk, ja, weil das sind Innovationsthemen, was sowohl die Funktionen angeht, Werkzeuge, als auch die Thematik der Materialien. Und ja, das ist natürlich mit so einer entsprechenden Matrixstruktur gut zu lösen. Wenn man alles hybrid und ein bisschen macht, ist das schwieriger zu machen. Also diese Fokussierung auf die Themen, die entsprechend auch das ist auch etwas, wir haben unsere Ziele im Einkauf, abgeleitet von den Unternehmenszielen, und die Ziele dann in den Warengruppen abgeleitet aus den Einkaufszielen. Ja, weil natürlich nicht in jeder Warengruppe das gleiche Ziel herrschen kann am Ende des Tages. Und das eben auch, um die Leute nicht zu überfrachten, mit entsprechenden Kernsätzen, nicht mit einer 500 Seiten Einkaufsphilosophie, sondern entsprechende Buzzwords und Kernphilosophie.
Ja, ich glaube, also für mich ist ein ganz wichtiger Punkt drin, den ich auch in meinem Umfeld, insbesondere in der Hochschultätigkeit, aber auch Beratungsprojekten gerne predige, ist dieses Thema, richte dich an den Unternehmenszielen aus. Ja, also das hast du gerade in so einem Nebensatz gesagt, aber für mich ist es eigentlich das zentrale Argument oder die zentrale Argumentationsrichtung zu sagen, wir haben uns überlegt, wie der Einkauf auf diese Ziele einzahlt, und dann muss man erst dagegen argumentieren, vielleicht, dass es einen besseren Weg gibt, wie der Einkauf auf die Unternehmensziele einzahlen kann. Aber diese Grundfrage im Sinne von Bestellbüro, du hast nichts mit dem Unternehmenserfolg zu tun, die kann man ja damit super schnell aus dem Weg räumen. Also super wichtig.
Ja, ja, absolut. Es bringt mir ja nichts, wenn ich den billigsten Preis habe, ja, und unser Produkt aber nicht mehr unseren Qualitäts- und Innovationsanspruch genügt, dann verliere ich meine Kunden. Und das ist dann am Ende des Tages eine Sache, die muss man abwägen. Ich möchte natürlich den günstigsten Preis haben, aber nicht den billigsten Preis und das billigste Material, sondern das, was eben auch dann genau für unsere Ansprüche passt.
Kannst du vielleicht beim Thema Innovationsbeitrag noch ein bisschen tiefer reingehen? Du hast gesagt, ja, das hat viel damit zu tun, wie man die Lieferanten anspricht.
Gleich geht es hier weiter. Hören Sie zuvor einen kurzen Hinweis unseres Partners. Sie hören diesen Podcast mit Spannung und freuen sich über neue, wertvolle Impulse? Dann wissen Sie, aktuelle Informationen sind der Schlüssel zum Erfolg. Nicht nur im Einkauf, sondern in allen Bereichen Ihres Unternehmens.
Doch bei der Vielzahl an Quellen von Zeitungen, Fachbüchern und Fachzeitschriften über Datenbanken und Einzeldokumente bis hin zu Lizenzen und Normen wird es schnell unübersichtlich. Bis zu 50 Millionen Produkte, unterschiedliche Lizenzmodelle und laufende Preisveränderungen machen die Informationsbeschaffung zur echten Herausforderung. Die Lösung? Ein starker Partner, eine zentrale Plattform und ein klar strukturierter Prozess. Wie das in der Praxis aussieht, erfahren Sie auf www.unternehmenswissen.de. Jetzt entdecken, wie einfach professionelles Informationsmanagement sein kann mit Schweizer Fachinformationen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude beim Hören.
Kannst du vielleicht beim Thema Innovationsbeitrag noch ein bisschen tiefer reingehen? Du hast gesagt, ja, das hat viel damit zu tun, wie man die Lieferanten anspricht. Aber wie geht ihr da einigermaßen konkret? Oder hast du ein Beispiel, wo du sagst, da haben wir das mit dem Lieferanten so und so geregelt? Also wirklich, ich will nicht sagen Schritt für Schritt, aber so konkret wie möglich.
Klar, es ist eine Form von Value Sourcing am Ende des Tages, dass wir beispielsweise Materialien, ja, gerade bei unsere Materialien müssen den höchsten Ansprüchen genügen. Und das heißt, um dann ein Hartplastik, um es mal ein bisschen für die Leute anschaulich zu machen, mit der Weichkomponente in so einer Dose zusammenzuführen, muss das Ganze entsprechend matchen, also diese Materialien müssen matchen. Und dann muss natürlich auch der Einkäufer derjenige sein, der zusammen Hand in Hand cross-funktional mit unserer F&E dieses Thema dann vorantreibt, dass wir nicht am Ende des Tages Materialien kaufen, die dann nicht mehr zu dem passen, was wir einführen. Das heißt, wir haben wirklich uns Partner ins Boot geholt, die Experten im Bereich TPE, also einem weichen Kunststoff sind, und Experten ins Boot geholt, die eben im Hartkunststoffbereich sind, gepaart mit unserer Abteilung, um eben dann das Produkt preis-leistungstechnisch so attraktiv wie möglich zu machen. Und das ist eben dann, auch da muss man schauen, dass wir genau die Partner finden, die auch zu uns passen. Ja, wir haben gerade davon gesprochen, wir sind kein Konzern, wir sind ein Mittelständler. Das heißt, wir brauchen auch Unternehmen mit einer Hands-on-Philosophie. Und das war dann auch bei der Auswahl des entsprechenden Suppliers wichtig, ja, dass wir einen Lieferanten finden, der passt. Da haben wir natürlich einige Gespräche geführt und auch einige Versuche gemacht, bis wir dann eben entsprechend zur perfekten Kombination gekommen sind, die dann sowohl für unseren Kunden gut ist, aber auch für unser Projekt.
Du versteckst immer noch so, sagen wir mal, Easter Eggs in so Nebensätzen. Der Begriff Value Sourcing, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch und wirklich greifbar, wie man von diesem reinen Kostenfokus weggeht. Ne? Also, dass man eben wirklich schaut, man kauft nicht billig oder günstigst, sondern eben wertorientiert. Ja? Und damit, ne, was du auch gerade gesagt hast, womit ein Hidden Champion ja typischerweise agiert, ist einerseits natürlich hohe Qualitätsargumentation und offensichtlich auch mit dem Innovationsbeitrag zu argumentieren, der dann aus eurer Richtung kommt. Ne? Und da ist dann vielleicht der Kostenaspekt erst in zweiter Linie wichtig. Also deswegen wollte ich den Begriff da einfach nochmal sozusagen aus deinem Satz rausglauben, weil ich glaube, klingt vielleicht erstmal nach Schlagwort, aber du hast umgekehrt dann mit der Erfolgsgeschichte, die du da drum aufgebaut hast, ja auch gezeigt, es ist kein leeres Schlagwort, sondern man kann und sollte dann vielleicht auch, um aus dieser Kostenkiller-Ecke rauszukommen, eben genau solche Themen mit Lieferanten gemeinsam und offensichtlich auch mit der Entwicklung gemeinsam, was ja auch immer so eine Fragestellung ist, sind wir im Einkauf die parallele F&E-Abteilung? Nein, sondern man bringt eben unterschiedliche Parteien und Kompetenzen dann mit an den Tisch.
Genau, ich muss mitsprechen können, aber ich werde am Ende des Tages, egal wie gut ich mich in meinem Fachbereich auskenne, im besten Falle nicht so gut ausgebildet sein in der Technik wie dann derjenige aus der F&E. Das ist deren Core-Business, aber ich muss eben auch ein kompetenter Ansprechpartner sein. Und das haben wir mit dem Lead-Buyer-Konzept, leben wir das. Ja? Also Beispiel im Kunststoffbereich, absolut erfahrener Kunststoffeinkäufer, der im niederländischen Standort sitzt von uns, der aber sich dann auch auf einigermaßen Augenhöhe unterhalten kann an der Stelle. Und ja, die Wertorientierung ist ganz richtig und ich unterscheide immer wirklich gern zwischen billigst und günstigst, weil billig ist eine reine Fokussierung auf den Preis, ohne zu hinterfragen, was ich dafür bekomme. Ja, ohne wirklich zu sagen, Mensch, ich hätte eigene C-Klasse gebraucht, habe aber den Golf bekommen, aber dafür für einen tollen Preis. Das ist am Ende des Tages billig eingekauft. Günstigst ist für mich in dem Sinne das, was ich auch mit der Wertorientierung erreiche. Das heißt, nichts ist für uns teurer, als wenn unsere Produktion nicht funktioniert, wenn unsere Kunden unzufrieden sind. Das sind die Dinge, an denen wir uns als Einkauf auch messen lassen müssen, ja, wieder abgeleitet aus den Unternehmensszenen. Von daher ist das für uns das, was wir auch als günstigst bezeichnen würden, wenn wir eben in einer vernünftigen Wertorientierung über ein Value Sourcing dann am Ende des Tages auch ans Ziel kommen. Das gibt natürlich in anderen Bereichen auch. Ja.
Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass so manche aus deinem Einkaufsteam, aus der Einkaufsorganisation dann unter der neuen Richtung auch mit den neu zugeordneten Verantwortlichkeiten vielleicht nicht unbedingt happy war, ne? Also weil Einsparungen, die kann man relativ gut sehen, messen, vielleicht sogar Boni dran knüpfen. Insofern steht da ja schon auch ein starker Veränderungsprozess dahinter. Meine Wahrnehmung ist, dass Change Management dabei immer so ein bisschen, ja, so abqualifiziert wird, so, ja, das sind irgendwie so ein Nähkreis oder so ein bisschen Ringelpiez mit anfassen, so, wir haben uns, also, oder so mal ein Newsletter schreiben oder sowas. Kannst du uns da mitnehmen, wie ihr das Change Management aufgesetzt habt, um, wie gesagt, aus meiner Sicht, gerade für einen Mittelständler schon noch recht massive Veränderungen dann auch in Akzeptanz zu bringen?
One Team, One Goal. Das war für mich, das waren die absolute Schlagwörter, weil am Ende des Tages bin ich Überzeugungstäter. Ja, also ich bin mit Leib und Seele Einkäufer und ich glaube einfach an die Wichtigkeit des Einkaufs und das dann auch entsprechend jedem klar zu machen, der daran beteiligt ist, das auch noch interkulturell an verschiedenen Standorten, geht auch in sicher in gewisser Weise auch nur über Präsenz. Aber wir haben das Glück, dass wir wirklich bei den Leuten eher festgestellt haben, offene Türen einzurennen, dass man sagt, Mensch, wir wollen noch mehr unsere Wichtigkeit auch ins Unternehmen tragen, die Leute abzuholen, weil, und das meine ich ernst, für mich ist der operative Einkäufer genauso wichtig wie der strategische Einkäufer und der lokale Einkäufer genauso wichtig wie der, der werksübergreifend einkauft, weil am Ende des Tages, ich war im früheren Leben mal hobbymäßig Fußballtorwart, da wird man an den Fehlern gemessen und das ist in dem Bereich genauso. Ja, also wenn wir können noch so tolle Savings einfahren, noch so große Projekte zeigen, die wir dann entsprechend wertorientiert abgewickelt haben. Wenn wir aber die Kleinigkeiten nicht hinkriegen, wenn wir als, wir sind auch Dienstleister im eigenen Unternehmen, wenn wir diese Sachen nicht schaffen, dann werden diese Sachen teilweise immer noch nicht gesehen. Und das heißt, ich brauche jeden in meinem Team, es wird jeder abgeholt am Ende des Tages und ich habe wirklich eine sehr, sehr gute Dynamik im Team festgestellt und kann echt vom Glück reden, dass ich auch an den Standorten, an den externen Standorten dann auch Leute gefunden habe mit dem gleichen Herzblut für den Einkauf und einfach die Story erzählen. Damit holt man die Leute ab. Da habe ich sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht an der Stelle. Also kann ich jetzt gar nicht so bestätigen, dass da viel Widerstand gekommen ist aus dem Einkaufsteam. Extern natürlich, klar gibt es die eine oder andere Abteilung, die sagt, Mensch, aber ich habe das doch immer schon so gemacht und ich habe doch immer schon meinen Lieferanten angerufen. Ja, also natürlich geht das auch manchmal mit ganz simplen Dingen wie No Purchase oder No Pay. Das sind so Sachen, klar, die braucht man auch, um die Fachabteilung mitzunehmen. Aber innerhalb des Einkaufsteams, wenn man die Leute wirklich da packt, bei der Seele, bei dem, was wir gerne tun, weswegen wir jeden Morgen in die Firma kommen, also kann ich wirklich nur sagen, wenn man den Spirit rüberbringt, habe ich die positive Erfahrung gemacht, dass das Team dann auch mitzieht.
Jetzt hatte ich mir aus unserem Vorgespräch notiert das Thema Trommeln. Das hatte ich als Begriff notiert. Du hattest das anfangs gesagt. Ich glaube, beobachten zu können, dass die meisten Transformationen, wie gesagt, damit auch ein gutes Stück damit stehen und fallen, ob die Unternehmensleitung mit an Bord ist. Bei dir war das der Fall. Insofern, und trotzdem hast du den Begriff Trommeln, ne, was sowas wie Self-Marketing und so ein bisschen auch Stakeholder einbinden, überzeugen betrifft, hast du da konkrete Tipps oder auch da wieder Erfahrungswerte, wo du sagst, ja, das hilft oder das sollte man in diesem Prozess dann auch machen, um die Unterstützung bei Widerständen dann eben auch aufzuziehen?
Ja, also auf jeden Fall braucht man die Unterstützung der Stakeholder. Das heißt, die muss ich in dem ganzen Projekt mit abholen und immer wieder auch reporten. Das heißt, gemeinsam auf Meilensteine festlegen und zu den Meilensteinen auch immer wieder die Leute abholen. Das heißt, im Umkehrschluss natürlich ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, immer wichtig an der Stelle, aber auch eben über Innovationsprojekte berichten, tue Gutes und sprich drüber. Ja, das macht der Vertrieb automatisch. Und wir müssen halt eben, genau, wir müssen halt einfach aufzeigen, dass das, was wir machen, eben das Unternehmensergebnis auch positiv beeinflusst. Ja, weil wenn wir falsch einkaufen, wenn wir die falsche Beschaffenheit haben eines Materials, dann kostet das dem Unternehmen automatisch Geld. Und andersrum, wenn wir aber optimiert einkaufen, dann bringt das wahres Geld in die Kassen des Unternehmens, ohne dafür, beim Sales haben wir ja immer noch am Ende des Tages Energieaufwendung, Personalkosten etc. pp., was alles noch abgeschlagen wird, bis man mal bei dem reinen Gewinn ist. Das ist bei uns anders. Und das heißt, wirklich Stakeholder mitnehmen, Transparenz schaffen, Storytelling, ja, wo wollen wir hin? Wie erreichen wir das und den Leuten das immer wieder vor Augen führen, die mitnehmen auf dem Weg und nicht im stillen Kämmerlein etwas machen, und dann irgendwann wie so ein U-Boot auftauchen. Klar gibt es auch U-Boot-Projekte, aber in dem Falle da wirklich das Trommeln auch durchführen im eigenen Unternehmen, auch die Skeptiker vielleicht bewusster noch mitzunehmen, klares Projektmanagement einfach, dass man da einen klaren Fokus achtet, mit wem muss ich wie mitnehmen, wie gespielen, wen kann ich auch auf dem Weg abholen, weil auch das sind Dinge, die zur Akzeptanz deutlich beigetragen haben, wenn wir zum Beispiel bei der Einführung eines SRM-Systems im Sourcing zeigen, Mensch, das Ganze, das läuft crossfunktional, hier arbeiten alle in einer Datei und nicht mehr separat per Mail. Und das meine ich mit Trommeln, weil das sind die Dinge, die im Großen und im Kleinen in den verschiedenen Unternehmen dann auch durchgeführt werden.
Ja, und ich glaube, es ist wichtig, was du gerade gesagt hast, und das darf ich an der Stelle auch als Kompliment sagen. Du sagst hier Storytelling und Trommeln, aber nicht Schaumschlägerei. Und ich glaube, das Schwierige ist oft beim Self-Marketing des Einkaufs, dass das irgendwo so jede Art von Außendarstellung des Einkaufs, Kommunikation irgendwie gleich so einen Touch hat, das ist Schaumschlägerei. Und das du zeigst und sagst ja eben auch ganz gut belegt, dass es eben nicht so ist, ne? Weil diese Schaumschlägerei, das ist, glaube ich, nichts, was so typisch für einen Einkäufer ist, sonst wären sie im Marketing gelandet. Nein, Schmarrn, aber ne, ich glaube, das sind die Punkte, die da wichtig sind. Und trotzdem, lass mich da noch kurz einen Haken dagegen halten. Kann ich mir nicht vorstellen, dass alles funktioniert hat. Also gab es irgendwo Widerstände, gab es Lerneffekte, wo du sagst, ja, wenn ich den Prozess nochmal durchlaufen dürfte mit meinem Team, dann könnte ich da und da ansetzen?
Vielleicht noch mehr sprechen. Ja, also auch wenn wir schon bewusst auf Transparenz und Kommunikation Wert gelegt haben, so schadet es auf keinen Fall, noch mehr mit den Leuten zu sprechen, noch mehr auf die Leute zuzugehen, noch transparenter den Weg zu machen, weil das führt am Ende des Tages, glaube ich, noch zu einer höheren Effektivität und zu einer höheren schnelleren Zielerreichung. Ja, also das würde ich, aber ich glaube, das ist das Gefühl nach jedem Projekt, was man irgendwo am Ende des Tages hatte. Es hat aber eben auch mit den verschiedenen Charakteren zu tun, die in so einem Projekt dabei sind. Und ansonsten würde ich sagen, wirklich, dass die Leute mitzunehmen, ist das, was den Unterschied ausmacht. Und eben vielleicht das ein oder andere Wort zu viel nochmal den Leuten zu gönnen, auch wenn man das für sich selber vielleicht eigentlich sagt, Mensch, habe ich doch gut abgeholt, immer sich nochmal auf die Tribüne setzen und nochmal die Vogelperspektive einnehmen und zu sagen, Mensch, habe ich jetzt jeden der 11 Spieler wirklich gleich gut eingebunden in meine Kommunikation oder ist das vielleicht auch nur der Trugschluss bei mir im Kopf? Das wäre sicherlich eine der Sachen, die immer nochmal ein bisschen besser zu machen geht.
Ja, also wirkt greifbar, wirkt auch nachvollziehbar, aber so jemand wie du kann ja dann wahrscheinlich gar nicht ruhig bleiben. Also wenn wir nach vorne gucken, was ist bei euch noch auf der Agenda? Ne? Du hast gesagt, 5 Jahre hier Organisation um Digitalisierung, das ist auch wieder eher in so einem Nebensatz gewesen, Innovationsbeitrag. Also was nimmst du dir noch vor, was habt ihr als Team noch vor und was würdest du vielleicht auch Kolleginnen aus dem Mittelstand oder anderen Unternehmensgrößen und Branchen ins Pflichtenheft schreiben, um in der Zukunft noch besser einzukaufen?
Ja, also sicherlich der weitere Ausbau der Matrix bei uns. Das Ganze ist geguided über ein Nine-Step-Verfahren, was ich da entsprechend eingeführt habe. Das Ganze wird in andere Bereiche noch reinzukriegen, die Bündungseffekte in der Gruppe noch mehr zu fokussieren. Die Digitalisierung wird weitergehen und auch da das System noch optimaler zu nutzen, indem man einfach noch mehr Leute mit einbindet, für das operative Buying auch nochmal die Themen wie noch eine bessere Katalogquote reinzubringen, obwohl wir da wirklich schon gut unterwegs sind. Aber ja, also gut zu werden ist das eine, sehr gut zu bestätigen das andere. Das sind sicherlich Themen, die immer wieder antreiben, als auch das dynamische Umfeld uns in den letzten 5 Jahren sicherlich gezeigt hat, dass man im Risk Management und auch in der Supply Chain nie vorsichtig und aufmerksam genug sein kann. Themen wie Nachhaltigkeit kommen immer weiter in den Fokus, werden auch das Bild des Einkäufers nochmal mitprägen in den nächsten Jahren. Die gilt es auch weiter hier zu fokussieren, auch wenn wir da schon entsprechend gut unterwegs sind, auf einem sehr guten Weg sind, aber eben eigentlich nicht das Gefühl, weil wir jetzt schon ein paar tolle Meilensteine gemacht haben, nachzulassen. Klar, was kann man anderen Unternehmen mitgeben? Also grundsätzlich aus der Unternehmersicht kann ich nur mitgeben, baut auf euren Einkauf, gibt das Empowerment an den Einkauf, weil nochmal, ich bin zu 100% davon überzeugt, dass wir am Ende des Tages, wenn wir einen guten Einkauf, wenn wir einen sehr guten Einkauf, jedes Unternehmen besser machen. Ja, und aus Sicht des Einkaufs haben wir, glaube ich, gerade schon viele Sachen genannt, die rund um das Self-Marketing als auch um die Strukturbildung im Einkauf wichtig sind.
Das denke ich auch und sage an der Stelle herzlichen Dank für deine Einblicke, auch für diese Impulse. Ich glaube, da waren auch neben den fachlichen Aspekten wirklich ganz wichtige Botschaften dabei, die man an der Stelle anbringen kann, vielleicht sogar sollte, um eben bei dieser Argumentation, die man in einem Unternehmen dann oft ja doch auftrifft, so von wegen, warum braucht der Einkauf dies oder Ressourcen, dass man das da, glaube ich, ganz gut hinterlegen kann.
Ja.
Dann sage ich an der Stelle herzlichen Dank und weiterhin sozusagen alles Gute auf dieser spannenden Transformationsreise.
Gerne, vielen Dank auch dir, Florian, hat mir viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich auf die Zukunft.
Sie hörten Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Ein Podcast des BME. Musik Sascha Wild, Sprecher Ingo Wassermann. Eine Produktion des Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.